4 Männer treten vor die Presse. Der erste sagt A und B. Der zweite sagt B und A. Der dritte betont die Wichtigkeit von A und B. Und der vierte freut sich darüber, dass sich alle über B und A einig sind. Das ist das Ergebnis des Stahlgipfels im Bundeskanzleramt. Friedrich Merz, Lars Klingbeil, die Wirtschaftsvereinigung Stahl und die IG Metall sind sich einig. Die deutsche Stahlindustrie ist in einer Krise. Und diese Krise bedroht die Existenz. So schnell wie möglich soll darauf reagiert werden. Stahl aus dem Ausland soll verteuert werden. Stahl aus dem Inland soll subventioniert werden. Und alle sprechen von Transformationen hin zur klimaneutralen Produktion. Das also war der deutsche Stahlgipfel. Und wir erfahren jetzt mehr über die Ursachen dieser Krise und begrüßen Dr. Hans-Bernd Pilkan. Er leitet eine Unternehmens- und Strategieberatung für die Rohstoff- und Metallindustrie. Herr Pilkan, herzlich willkommen.
Ja, Glück auf, Herr Golme.
Die Stahlindustrie soll insgesamt rund 80.000 bis 90.000 Mitarbeiter haben. Das Wirtschaftsforum SPD spricht sogar von 4 Millionen Beschäftigten in der gesamten Branche. Welche Bedeutung hat Stahl für die deutsche Wirtschaft?
Herr Golme, als ich mich anfing, mit dem Thema zu beschäftigen, was jetzt fast 50 Jahre her ist, war Deutschland Montanland. Ja? Wir hatten 380.000 Mitarbeiter alleine in der Stahlerzeugung. Mittlerweile haben wir 80.000 Mitarbeiter und damit ist im Grunde genommen ein Gutteil des Weges schon vorgezeichnet, den die deutsche Stahlindustrie in den letzten Jahrzehnten genommen hat. Natürlich kann man nicht alles am Personalstand messen, das ist mir völlig klar. Die spezifische Leistungsfähigkeit der Stahlerzeugung ist natürlich sehr, sehr stark gewachsen. Aber insgesamt ist dieses Thema Stahl seit mindestens 2 Jahrzehnten ein riesengroßes Problem. Das ist die erste Feststellung. Wir müssen die Stahlerzeugung in Deutschland immer einbetten in die Stahlerzeugung der EU. Wenn man sich in der EU umschaut, so haben die Länder absolut ähnliche Probleme wie auch hier in Deutschland. Wir halten in der EU etwa 200 Millionen Tonnen Rohstahlerzeugung vor, von dem wir objektiv 130 Millionen Tonnen brauchen. Und daran sehen Sie schon, dass praktisch alle Stahlerzeuger in der EU, wenn man Strich drunter zieht, ums Überleben kämpfen. Insgesamt levelt sich das aus in eine Situation, die ständig immer nur Stress hervorruft.
Jetzt gibt es Zahlen aus dem ersten halben Jahr. Die Stahlproduktion in Deutschland soll um 12% gesunken sein und die Rohstahlproduktion lag auf einem Niveau von 2009. Ist das jetzt so eine normale Schwankung oder würden Sie wirklich auch d'accord gehen, dass das jetzt eine existenzbedrohende Krise ist?
Das ist keine normale Schwankung mehr. Wir hatten in den Zeiten, als ich aktiv in der Stahlindustrie war, natürlich immer sowas wie Schwankungen, die einfach durch die ganz normale Nachfrage, die Konjunktur bestimmt war. Dann ging es mal 3 Jahre bergauf, dann ging es 3 Jahre bergab. Da konnte man im Grunde genommen die Uhr nachstellen. Heute ist es einfach so, dass wir ein gigantisches Strukturproblem haben in der Stahlindustrie. Zusätzlich zu den viel zu hohen Kapazitäten, die ich vorhin erwähnt habe. Man muss einfach gucken, die Stahlindustrie ist ein sogenanntes Business-to-Business-Geschäft. Also es wird sich kein Endverbraucher wie beim Bäcker morgens dafür entscheiden, sich 10 Brötchen oder 5 Brammen zu kaufen, sondern das geht eben nur von Geschäft auf Geschäft. 70% des Stahlverbrauchs werden getriggert hier in Deutschland durch die Bauindustrie, durch die Automobilindustrie und durch den Maschinenbau. Und wir brauchen ja nicht mehr wirklich uns intensiv Gedanken darüber zu machen, wo diese Industrien stehen und auf welchem Weg die sind, nämlich nach unten.
Sie haben gerade gesagt, dass es eine massive Überkapazität in der Europäischen Union gibt. Es könnte also noch mehr produziert werden, als jetzt produziert wird. Liegt das an den Importen aus dem Ausland, zum Beispiel an chinesischem Stahl?
Nein, das liegt ganz einfach daran, dass der innereuropäische oder der inner-EU-Bedarf einfach entsprechend zurückgenommen worden ist. In der heutigen Zeit wird nicht mehr so intensiv gebaut wie in den 60er, 70er und 80er Jahren des letzten Jahrhunderts. Der Maschinenbau steht unter Druck. Die Automobilindustrie zieht sich aus der EU zurück. Das ist ja an den Zahlen ganz eindeutig zu sehen. Wir haben ja neulich die Nachricht gehört von Stellantis, Mantis, die in der EU überhaupt nicht mehr investieren wollen, sondern ihr Investitionskapital in der USA anlegen wollen. Der Stahlbedarf ist einfach zurückgegangen.
Wir machen ja Radio, das heißt, man sieht mich nicht, aber mir ist gerade die Kinnlade runtergefallen. Ich werde unseren Hörern auch gerne sagen, warum. Da war ja gerade die Pressekonferenz von Merz & Co. Und da hieß es eindeutig, dass China einer der wichtigen Faktoren für das Problem ist. Aus China käme günstiger Stahl, der in China subventioniert wird und dann nicht ausreichend klimaneutral in die Europäische Union gebracht wird. Und jetzt sagen Sie mir, da ist eigentlich nichts dran?
Das ist das Narrativ, das vorgehalten wird. Wenn man sich anschaut, wie viel Stahl in die EU importiert wird, dann hält sich diese Größenordnung, das sind 20, 25 Millionen Tonnen insgesamt, die in die EU kommen aus den Drittländern. Und das hält sich fast die Waage mit dem Stahl, der ausgeführt wird aus der EU. Das heißt also, die Bilanz zwischen Ausfuhr und Einfuhr ist bis auf ein paar Millionen Tonnen ist die Bilanz ausgeglichen. Das ist die erste Feststellung, die man machen muss. Die zweite Feststellung ist, wenn man sich die Länder anguckt, aus denen die EU Stahl importiert, da steht ganz oben Indien, da steht ganz oben Südkorea, da steht ganz oben Taiwan und die Chinesen folgen irgendwo auf fünfter und sechster Stelle. Also das ist ein reines Narrativ. Eine ähnliche Schreckensnachricht wie Russland darf keinen Stahl mehr exportieren in die EU. Ich sehe Russland als Stahlexporteur. In den Zahlen, die mir zugänglich sind, sehe ich die gar nicht.
Genau das hat aber Vizekanzler und Finanzminister Lars Klingbeil gestern gesagt. Er hat gesagt, man kann es niemandem erklären, dass russischer Stahl hier abgenommen wird und hier verbaut wird. Und jetzt kommen Sie und sagen, es gibt praktisch keinen russischen Stahl.
Lars Klingbeil ist ja immerhin Minister in Deutschland. Insofern müssen wir ihm hier ein gewisses Maß an Respekt auch zollen. Ja. Aber Lars Klingbeil ist jetzt selbst kein Stahlexperte. Sie wissen ja, ich unterscheide immer zwischen Stahlfachleuten und Stahlexperten. Und Lars Klingbeil gehört, glaube ich, noch nicht mal zu den Stahlexperten.
Gut, diesen ersten Punkt haben Sie jetzt aus Ihrer Sicht abgeräumt. Zweiter Grund, hohe Energiepreise. Also die deutschen Strompreise seien nicht wettbewerbsfähig und darum soll es dann demnächst ab 2026 für 3 Jahre einen Industriestrompreis geben. Wo liegt der Preis jetzt und wohin müsste der Strompreis subventioniert werden?
Also Herr Golme, erstmal müsste ich ganz kurz konstatieren, dass ich mich natürlich sehr freue als Endverbraucher von Strom, dass der Strom für die Stahlindustrie subventioniert wird. Das Geld muss ja irgendwo herkommen und dieses Geld, das muss ich bezahlen als Stromendverbraucher. Das heißt, meine Stromrechnung wird höher. Oder aber ich muss es bezahlen durch meine Steuern. Das heißt, meine Steuerlast wird höher. Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt ist jetzt natürlich die Frage, woher kommen die hohen Stromkosten? Und da gibt es ja Leute, und ich sage das jetzt ganz neutral, die behaupten, dass Deutschland die dümmste Energiepolitik der Welt betreibt. Und das könnte ein Grund sein für unsere exorbitant hohen Strompreise.
Das bedeutet also Abkehr von Grundlastträgern, weg von Kohle, temporär weg von Gas, weg von Kernkraft hin zu Erneuerbaren, dann Importe. Das hat dazu geführt, dass wir diese hohen Energiepreise in Deutschland gesehen haben. Können Sie sagen, wohin der Preis subventioniert werden muss? Jetzt sind ja 5 Cent pro Kilowattstunde in der Diskussion.
Also die erste Frage ist ja, man müsste jemanden, der da mit Preisen um sich schmeißt, erstmal fragen, was bedeuten denn die Preise überhaupt? Sind diese 5 Cent oder die 50 Euro pro Megawattstunde? Das ist ja, ich sag mal, die Einheit, in der weitestgehend gemessen wird. 50 Euro pro Megawattstunde, ist das der Strompreis, der an der Börse gehandelt wird? Oder sind diese 50 Euro pro Megawattstunde der Strom, der in der Steckdose eines Stahlwerks ankommt und da bezahlt werden muss? Ich habe noch keine Antwort dazu gehört. Ich vermute mal, dass diese 50 Euro pro Megawattstunde der Börsenstrompreis ist, den man entsprechend deckeln will. Ich habe jetzt lange nicht mehr reingeguckt. Ich glaube, der Börsenstrompreis im Augenblick liegt so bei 120 Euro pro Megawattstunde. Der Börsenstrompreis. Und dann kommt ja alles an Steuern, an Umlagen, CO2, einschließlich der Vertriebskosten der Stromunternehmen, kommt ja alles noch obendrauf. Ja. Also 50 Euro die Tonne ist im Grunde genommen als Strompreis, der in der Stahlindustrie ankommt, ist der praktisch nicht zu realisieren. Da müsste jede Megawattstunde mit 50 Euro subventioniert werden. Und vielleicht noch ein Gedanke dazu, was der Stahlindustrie zugesprochen wird, muss natürlich auch der übrigen Grundstoffindustrie zugesprochen werden. Wir haben hier Aluminiumerzeugung noch in Deutschland oder zumindest Aluminiumverarbeitung. Wir haben Zementerzeugung, wir haben Glaserzeugung. Und denen muss natürlich der günstige Industriestrom auch zugesprochen werden. Und die Industrie verbraucht ungefähr 150 Millionen Megawattstunden an Strom. Und jetzt multiplizieren Sie mal, wenn Sie das so schnell im Kopf können, 150 Millionen mit 50 Euro. Da sind Sie, glaube ich, schnell bei 7,5 Milliarden, die uns das Thema kostet, wenn der Strompreis in dieser Größenordnung subventioniert wird. Und 7,5 Milliarden in einem Haushalt, der pleite ist, die werden sehr schwer unterzubringen sein.
Der Punkt daher, den ich mit Ihnen diskutieren wollte, war Europa first. Auch das hat man jetzt gehört. Also die Nachfrage nach europäischem Stahl und deutschem Stahl soll jetzt von Unternehmen in Europa kommen. Den Punkt können wir uns sparen, weil Sie ja schon gesagt haben, dass der Stahl weder aus China noch aus Russland kommt. Der ist sowieso überwiegend europäisch. Wenden wir uns noch abschließend dem grünen Stahl zu. Auch das war ein wichtiges Thema, die Transmission der gesamten Industrie, so wird das dann genannt. Also, wenn ich diese Transformation in den vergangenen Jahren richtig beobachtet habe, die Politik fordert grünen Stahl. Die Industrie sagt, können wir versuchen, aber wir brauchen dafür Milliarden Subventionen. Dann merken alle, dass dieser grüne Stahl nicht konkurrenzfähig ist und darum rufen sie dann unter anderem nach einem Industriestrompreis und danach, dass die staatlichen Träger, die bauen, sich selber verpflichten, diesen Stahl abzunehmen. Was dazu führt, dass dann also die staatlichen Bauprojekte deutlich teurer werden. Aber auch das alles reicht nicht und darum fordert man auch noch neue Zölle und geringere Einfuhren aus anderen Ländern. Und weil auch das nicht ausreicht, verpflichtet man sich also genau diesen teuren Stahl anzunehmen. Ist das so richtig erklärt?
Ja, absolut. Dem ist nichts mehr hinzuzufügen. Ja. Ich sage nur immer, wenn ich über grünen Stahl gefragt werde, im Grunde genommen ist es eine gute Idee. Nur leider haben wir kein Geld dazu. Wir können das nicht investieren, was notwendig ist. Wir haben keinen Strom, um grünen Stahl zu machen, um Wasserstoff auf die Beine zu stellen. Und am Ende aller Tage haben wir kaum Rohstoffe. Über das Thema wird kaum gesprochen für die sogenannte transformierte Stahlindustrie. Aber Sie sehen, diese drei Themen muss man ansprechen. Ansonsten ist der grüne Stahl eine gute Idee. Mehr kann man dazu eigentlich nicht mehr kommentieren, aus lauter Verzweiflung. Der grüne Stahl ist ja im Wesentlichen die sogenannte Flachstahlerzeugung in Deutschland. Also alles das, was Sie am Ende aller Tage an Stahl sehen, an Ihrem Auto, an der Karosserie, an Ihrem Kühlschrank sozusagen, das ist die Flachstahlindustrie. Dieser Stahl wird, das kann man mit einem Bleistift und einem Zettelchen ausrechnen, wird ungefähr 500 Euro pro Tonne teurer als der bisherige Stahl. Und jetzt sage ich Ihnen, zu diesem Stahlprodukt gibt es ein Halbzeug, das international gehandelt wird. Das ist das sogenannte Warmbreitband, aus dem dann alles andere dann hinterher gewalzt wird. Warmbreitband ex-China kostet heute 400 Euro die Tonne. Warmbreitband ex-deutscher Erzeugung kostet 600 Euro die Tonne. Wenn die Chinesen, selbst wenn sie es wollten und täten, müssten dann nochmal 50, 60 Euro auf die 400 Euro drauf tun, um den Stahl nach Rotterdam zu kriegen, dann haben die aber immer noch zwischen 100 und 150 Euro verdient in der augenblicklichen Situation. Und jetzt tun Sie mal auf den Stahl nochmal 500 Euro die Tonne für Grün dazu. So, und da muss man nicht lange rechnen können und man muss auch, glaube ich, nicht sonderlich intelligent sein, um zu sehen, dass das hier eine Sackgasse ist, die nur in eins führen kann, nämlich ins Verderben.
Aber der Stahl wird ja trotzdem verbaut werden. Also warum sollte es keine Stahlindustrie geben? Wir haben ja rausgearbeitet, dass in Europa europäischer Stahl verwendet wird. Wieso sollte sich daran was ändern?
Herr Golme, wenn Sie ein Unternehmen betrieben, das, ich sage jetzt mal, 500.000 Tonnen Stahl pro Jahr einkauft und Sie wüssten, dass Ihre 500.000 Tonnen Stahl außerhalb der EU-Grenzen um 500, 600 Euro die Tonne günstiger ist als hier in der EU. Was würden Sie denn dann machen als Unternehmer?
Woanders produzieren.
Genau, Sie würden den Koffer packen und sagen, also jetzt muss ich es mal woanders probieren. Das wird genau das werden, was uns bevorsteht. Die europäische stahlverarbeitende Industrie ist aufgrund der hohen Lohnkosten, der Energiekosten, der extremen Mitbestimmung durch die Gewerkschaften und so weiter ohnehin reichlich bewegungsunfähig. Und wenn dann eine solche Erhöhung noch kommt, dann kann man rein nach den Gesetzen der Marktwirtschaft, kann man dann ableiten, was passiert.
Die deutsche Bundesregierung hat ihren Stahlgipfel abgehalten. Unter anderem soll es einen Industriestrompreis geben, der ab 2026 für 3 Jahre gelten soll. Wir sprachen mit Dr. Hans-Bernd Pilkan. Er leitet die Unternehmens- und Strategieberatung Pilkan und Partner, spezialisiert auf die Rohstoff- und Metallindustrie. Herr Pilkan, danke sehr.
Sehr gerne, Herr Golme, und ein herzliches Glück auf.